AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 19 des AI in Finance Podcast von Payment and Banking mit den wunderbaren Gastgebern Sascha Dewald und meiner Wenigkeit Mike. Ich schaue aus dem Fenster, schönster blauer Himmel, es ist Wochenende und ich schaller ein freundliches Hallo zu dir, lieber Sascha. Wie geht's dir?
Mir geht's fantastisch. Es ist Wochenende, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, es ist zwar Folge 19 hier im Hause von Payment and Banking, aber es ist unsere 50. Episode, mein Schatz. Wir haben knapp 2 Jahre geschafft und 50 Episoden in dieser Zeit gesendet. Ich habe mir neulich aus Spaß mal Episode 1 angehört, musste zwischendurch abbrechen, weil es grandios katastrophal klang. Ich glaube, so ein bisschen was hat sich auf jeden Fall seitdem geändert, sowohl in der Tonqualität als auch hoffentlich so ein bisschen in den Speakern. Aber ich freue mich, wir haben Jubiläum.
Juhu, keine Torte, ist schade, ne? Aber gut, das ist, wenn man mit dir zusammenarbeitet. Aber in der Tat, ich höre nur Positives. Das Einzige, was ich jetzt gehört habe, deswegen müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken, man nimmt uns gerne mit ins Gym und die Stunde ist irgendwie zu lang. Also entweder gehen die Personen zu kurz ins Gym.
Was hast du mit Freunde? Halbe Stunde ja, Gym reicht nicht, Jungs.
Ist nicht Freunde,
ein bisschen mehr auf die Handelscheibe machen.
Grüße an Maurizio in dem Sinne. Jetzt habe ich gerade gesagt, er ist nicht mein Freund. Doch, Maurizio, du bist mein Freund. 45 Minuten, wir versuchen mal ein bisschen kürzer zu werden als eine Stunde. Mal schauen, ob uns das gelingt. Ja.
Ich wette jetzt schon Fuffi dagegen.
Auf keinen Fall, wir lassen das kommen.
Na, vor allem, wenn ich mir die Liste anschaue, die du hier schon wieder reingeballert hast. Ich habe ja nur wirklich ausgewählte, feinstlich kuratierte Themen irgendwie aufgenommen und du hast einfach irgendwie alles reingerotzt, was du gefunden hast.
Ganz kurz, nichts davon ist kuratiert und dadurch beschwert hast. Ich hatte letztes Mal die Liste zu wenig gemacht. Naja gut, lass uns einsteigen, Sascha. Du hast ein bisschen was mitgebracht.
Ich habe vor allem was aus Deutschland mitgebracht und darüber freue ich mich riesig, weil normalerweise starten wir ja hier mit den internationalen, vermeintlich US-Big-Playern. Aber wir haben was ganz Frisches aus Deutschland, denn die Deutsche Telekom baut jetzt zusammen mit Nvidia tatsächlich ein riesiges KI-Rechenzentrum in München. Es geht um 10.000 brandneue Blackwell-GPUs von Nvidia. Die haben, glaube ich, so 1 Milliarde Euro, roughly, Investitionssumme und das Ganze dann tatsächlich unter deutscher Flagge. Das Ganze soll entstehen in den unterirdischen, von so einem ehemaligen Bankgebäude im Münchner Tucherpark. Und die Telekom nennt das stolz die Industrial AI Cloud. Tim Höttges hat ein großes Interview gegeben, zusammen mit Jensen Huang von Nvidia und hat gesagt, ohne KI kannst du Industrie vergessen und ohne KI kannst du auch Deutschland vergessen. Also können wir uns jetzt demnächst vielleicht mal auf ein paar T-Shirts drucken, den Satz. Aber ich glaube schon, es ist ein sehr strategischer Move. Ne? Die Telekom will sich jetzt mit diesem Projekt wirklich ein zweites Standbein aufbauen, jenseits von jeglichen Handy-Tarif, Glasfaser, was erst 2050 kommen soll. Und es soll ein Netzwerk werden aus sogenannten KI-Fabriken. Haben wir auch schon mal gehört. Ne? Also die Idee ist hier, kleinen und mittelständischen Unternehmen Zugang wirklich zu High-Performance-Computing zu geben. Es gibt so eine neue Studie, die auch zitiert wird, wo aktuell rund 70% quasi aller KI-Chips in den USA genutzt wird. In Europa sind es gerade mal 5%. Und das möchte Tim und Jensen Huang jetzt ändern. Das Münchner Rechenzentrum von 2026, also im nächsten Jahr in Betrieb gehen. Ich glaube sogar schon Q1, die ersten Server. Und das ist so ja, der Beginn einer größeren europäischen KI-Strategie der Telekom. Und es gibt so ein großes Konsortium, die dabei sind. Ne? Nvidia soll die Chips liefern und das technische Know-how natürlich. SAP sorgt dann für die Integration in die Unternehmenssoftware. Die Deutsche Bank ist dabei, die unterstützt das Ganze so ein bisschen monetär, glaube ich, oder als Refi, also Refinanzierung. Dann gibt es auch so eine Initiative Made for Germany, wo Perplexity Teil des Konsortiums ist. Also da passiert richtig was.
Ja, ich muss sagen, als ich die Meldung gelesen habe, war ich ein bisschen, ich denke ja immer an das Böse im Menschen. Und das erste Assoziation war Robert T. Online. Vielleicht erkennst du dich noch oder erinnerst du dich noch an Robert T. Online, der uns in der Werbung immer entgegengeschmettert wurde. Und die Angst, die ich habe, dass das dann in Zukunft der Avatar oder der Chatbot ist, der Telekom. Spaß beiseite, nicht nur ein super Investor, sondern ein super, super Signal vor allen Dingen. Ich glaube immer noch nicht an den Europastandort beim KI in Deutschland, aber wir nähern uns dem wenigstens an. Von der Seite super Move und tolle Geschichte. Und übrigens ja nicht, wenn wir gleich auf die News gucken, nicht die einzige Geschichte aus Deutschland, die wir mitgebracht haben. Also passiert hier was, aber und das sind die wirklich guten Nachrichten.
Ich glaube, was halt wirklich auch besonders ist, dass die Daten damit in Deutschland bleiben. Und das ist ja ein Thema für alle auch unter euch, die mit den, keine Ahnung, ne, Hyperscalern, OpenAI, Anthropic und Co. verhandeln. Das Thema EU-Residency oder wirklich auch Datenschutz, E-Privacy etc. sich damit verdingen, das ist wahnsinnig schwierig, wenn man mit den US-Playern sowohl im Cloud- als auch im AI-Bereich die Kontrakte schließt. Und das Ganze ist hier halt einfach anders. Ne? Die Server stehen unter der Erde in München. Das ist glaube ich, ein richtig gutes Signal. Auch politisch ist das echt ein Statement. Ja. Ne? Da war auch der Bundesdigitalminister Carsten Wildberger, der sprach ganz prosaisch von einem großen Tag für Deutschland und Europa. Er sagte, Privatsphäre ist ein Grundrecht, Fortschritt ist aber auch ein Grundrecht. Und das fand ich schon geil. Ja? Irgendwie, dass jetzt jemand da ist, der auch sagt, so, da passiert jetzt ein bisschen was. Und ich glaube auch, also ne, wir kommen gleich noch zu den anderen deutschen Playern, aber neben Telekom ist auch Schwarzgruppe, also Lidl, Kaufland und Jonas und sowas, die sind auch mit dabei und wollen jetzt so einen Gigafactory-Zusammenschluss zu bauen, um dann halt noch mehr Zehntausende Nvidia-Chips entsprechend irgendwie ins Laufen zu bringen. Also ich fand es auch richtig gut, starkes Signal, medienwirksam natürlich wunderbar inszeniert, aber hey,
lass mich raten, Markus Söder darüber. Lass mich raten, Markus Söder hat auch eine Keynote gehalten, der dürfte sich jetzt freuen. Das ist schon der zweite wichtige Move beim Thema KI. Auf der einen Seite das Office von OpenAI in München und jetzt auch noch so ein großes Rechenzentrum. Wer weiß, vielleicht gibt es auch einen Markus Söder Chatbot, ja, wer weiß. Und das zweite, wo du gerade sagst,
Söder,
das Thema GPT. Markus, oh Gott, geht nicht mehr aus meinem Kopf. Das Zweite, was ich natürlich im Kopf hatte oder wo du gerade sagst, ist das Thema Datenschutz. Ja, das ist super, super wichtig. Allerdings, und das muss man auch der Fairness halt halber sagen, da passiert ja gerade was. Microsoft zum Beispiel, die jetzt bei Copilot auf europäische Server setzen, aus genau diesem Grund, weil sie sagen, okay, wir müssen, wenn wir in die Büros dieser Welt, also in die Unternehmen dieser Welt wollen, dann müssen wir auch das Thema Datenschutz entsprechend ernst nehmen. Und ich glaube, das gilt ja für andere Anbieter von Modellen auch inzwischen, dass es nicht mehr nur rein USA-Server sind, wenngleich dann natürlich die Rechenfarmen und Rechenpower sehr viel größer ist. Also, aber last but not least, super Move. Wir freuen uns und ich als Misanthrop muss das auch mal anerkennen. Es gibt auch eine gute Entwicklung.
Ah, du alter Misanthrop. Du hast Rechenpower angesprochen. Wir laufen direkt quasi in die Big Player-Ecke. Und es tut sich was, denn Google hat genug von teurem Strom auf der Erde und hat jetzt ein neues Projekt gestartet, 50 Rechenzentren im All betreiben. Und das Ziel ist natürlich die unbegrenzte Sonnenenergie für künstliche Intelligenz, ne, rund um die Uhr, ohne Akkus. Wir haben einen coolen, catchy Projektnamen, Suncatcher soll das Ding heißen. Und die Idee ist natürlich total Science-Fiction, ne? Ernst gemeint, wir hatten ja, glaube ich, vor ein paar Monaten hier mal so ein chinesisches Projekt berichtet, was Ähnliches im Sinn hatte. Aber Google macht das tatsächlich jetzt ab nächstem Jahr. Die wollen so eine Konstellation, wie ich es richtig verstanden habe, aus 81 Satelliten in einer sonnensynchronen Umlaufbahn in so 600-700 Kilometer Höhe aufbauen, also auf diesem entsprechenden Orbit, der quasi immer sonnensynchron ist. Das heißt, die Dinger haben dann 24/7 wirklich das entsprechende Sonnenlicht zur Verfügung. Und genau dort sollen dann spezialisierte Chips, und zwar eigene Tensorprozessoren von Google, quasi KI hosten und berechnen. Und ne, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, die Vorteile sind natürlich, du hast permanent Sonne, ne, und das Ganze funktioniert halt einfach mit extremer Kühlung, weil da oben ist es sehr sehr kalt. Und deswegen liefern wohl diese Solarpaneele, die auf diesen Sonnenkollektoren dann aufgeschraubt sind, die liefern wohl bis zu 8-mal mehr Energie als auf der Erde, weil es einfach ein ganz anderer Wirkungsgrad ist. Du brauchst keine Batterien und du kannst halt sofort loslegen. Und die wollen jetzt mit 2 Prototypen starten und wollen dann das System einmal komplett skalieren. Also zumindest umgehen sie Stromverbrauch und Kühlkosten signifikant und dann schauen wir mal.
Wo du gerade sagst, Google, nicht nur Google will ins All, sondern Google geht auch, weil wir uns auch Richtung Weihnachten bewegen, passt das auch kurz gut, auf die Weihnachtsinsel. Es gibt nämlich einen Auftrag des Verteidigungsministeriums, und zwar des US-Verteidigungsministeriums, die quasi Google beauftragt haben, bei dem Thema kritische Infrastruktur mitzuhelfen. Und die Weihnachtsinsel, das wusste ich nicht, Erdkunde war nicht mein Fach oder Geografie, liegt strategisch wichtig für die USA. Zwischen Australien und Indonesien. Eine super kleine Insel, irgendwie 150 oder 130 Quadratkilometer groß. Soll wohl sehr schön sein. Allerdings noch nicht so viel Infrastruktur, was das Thema insbesondere Internet betrifft. Das heißt, da soll jetzt auch nochmal ein großes Seekabel gelegt werden. Und vor allen Dingen ein entsprechendes Rechenzentrum, was von Google betrieben wird, mit dem Ziel, dass das US-Militär in der Lage ist, sollte es mal irgendwie Ärger geben, einen wichtigen Punkt zu haben, KI in dem Fall für militärische Zwecke gut einsetzen zu können. Die Insulaner wird es freuen, weil dann auch Breitband auf die Insel kommt oder noch besseres Breitband und unter Umständen auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Zweck ist ja immer nicht so schön, wenn es darum geht, um aufzurüsten. Aber ja, Google ist auch in diesem Bereich unterwegs und ja, auf der Weihnachtsinsel sozusagen.
Ist fraglich, ob die Insulaner auf der Weihnachtsinsel unbedingt Breitbandinternet brauchen. Aber gut. Let's see.
Meinst du, die wollen nicht irgendwie bei Zalando bestellen?
Weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht. Ich muss gleich mal gucken. Ich habe gesagt, da ist es schön. Vielleicht ist es da gar nicht so schön, aber ich glaube schon.
Ich muss das googeln. Ich wusste nicht, wo das Ding liegt und ich musste ein bisschen reinzoomen rauszoomen, um zu verstehen, wo das geografisch angeordnet ist. Echt witzig. So. Ich habe was von OpenAI. Und zwar jetzt gar nicht so viel. Ich weiß nicht, ob du nicht, genau, wir alten Fanboys, aber ich weiß gar nicht, ob du da noch so wahnsinnig viel hast. Es ist ein bisschen ruhiger geworden die Woche, nachdem sie halt irgendwie fast im Tagesrhythmus neue Themen halt irgendwie rausposaunt haben, als wir noch im letzten Podcast unterwegs waren. Aber es gab jetzt neue Microsoft-Zahlen und die offenbaren, dass OpenAI ja weiter sehr, sehr hohe Verluste macht. Ne? Hatten wir, glaube ich, vorletzte Folge schon einmal so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung aufgestellt. Sowohl die Investitionssummen als auch tatsächlich dann OPEX, CAPEX dagegen gelegt. Und was wir jetzt sehen, also die machen jetzt ungefähr 13 Milliarden Euro Jahresumsatz in diesem Jahr. Gleichzeitig planen sie aber Ausgaben von ungefähr 1 Billion US-Dollar, die haben sie quasi vertraglich zugesagt. Und dieses meiste Geld, haben wir auch schon drüber gesprochen, fließt quasi in Infrastruktur, also in Nvidia-Chips, in Oracle-Rechenzentren und Co. Und jetzt gab es einen ganz interessanten Podcast mit einem Star-Investor aus dem Silicon Valley, Brad Gerstner heißt der. Und der stellt einmal diese Gesamtwirtschaftlichkeit von OpenAI in Frage. So, und das macht er natürlich irgendwie on air und Sam Altman hat dann darauf reagiert, hat sich tierisch aufgeregt, in Rage geredet und hat gesagt, ja, wir haben ja bald deutlich höhere Einnahmen. Die Zielmarke, die wir bis 2027 haben, sind 100 Milliarden US-Umsatz und dann können wir halt diese Ausgaben nach und nach tatsächlich dann sehr schnell auch finanzieren. Und hat dann so ein bisschen was über einen Plan erzählt, ist natürlich noch offen, aber er hat Sam Altman tatsächlich mehrere Hebel genannt, wie sie Geld verdienen wollen. Zum einen, Nummer 1, Hardware-Produkte. Das, womit wir beide uns ja hier auch immer mal wieder auseinandersetzen, also warum auch Joni Ive geholt wurde, damals von Apple quasi oder von seinem eigenen Startup nach Apple. Und da warten wir ja alle drauf, dass 2026 ein Hardware-Produkt auf den Markt kommt, was dann vielleicht auch so diesen neuen iPhone-Moment dann irgendwie ablösen wird. Zweites Thema ist Sora. Das wollen sie tatsächlich teurer machen. Sie wollen deutlich mehr Paid-Features aufnehmen und diese ganze Kostenlos-Mentalität in den Chatbots, aber auch in den Videoprogrammen rausnehmen. Und sie wollen OpenAI als feste Instanz in diesem KI-Cloud-Anbieter-Game, also Infrastrukturgeschäft, etablieren und damit sehr viel Geld verdienen. Ne, es gab ja diese Woche ganz viele Gerüchte zur IPO und Umstrukturierung. Ich würde gar nicht so sehr darauf eingehen, das haben ganz viele andere Podcasts schon gemacht, das ist vor ein paar Tagen. Wichtig ist, glaube ich, dieser Anteil von Microsoft, diese 49%, den sie ja von Anfang an quasi hatten, der wurde im Zuge dieser Strukturänderung und IPO-Vorbereitung so ein bisschen reduziert. Das heißt, es gibt jetzt so eine Diskussion und Bewertung und Einfluss, aber auch um Logik des Kapitalflusses. trotzdem kann man halt irgendwie sagen, sie sind wahnsinnig gut damit gefahren. Ne? Microsoft hat wahnsinnig gut verhandelt, hat sich halt irgendwie neue Shares und sowas reinverhandelt. Die Fragen, die halt überhaupt noch komplett offen bleiben, ist, wie will OpenAI und Sam Altman im Speziellen diese 1 Billion CapEx, also Capital Expenditures, hätte finanzieren? Über welchen Zeitraum will er das finanzieren? Tragen diese Preiserhöhungen und Cloud-Erlöse tatsächlich diesen Kapitalbedarf? Und dann muss man sich ja auch mal anschauen, dieses ganze Thema Governance. Ja, das ist ja eigentlich eine Stiftung. Jetzt wird es eine Stiftung und eine Operating-Firma mit einer total wilden Beteiligungsmatrix auch dahinter und im Cap-Table. Wie stabil ist so eine Governance, wenn du sagst, okay, das wird eine Multi-Billionen- oder vielleicht sogar irgendwann Billiarden-Dollar-Firma? Völlig absurd.
Ja, und die Diskussion hatten wir lustigerweise letztes Mal im Podcast ja auch schon mal so ein bisschen, wo da ging es um diesen Blogartikel nach dem Motto, ist das alles eine Blase und die Blase kann auch platzen. Und passend dazu habe ich einen interessanten Artikel gefunden. Da geht es nämlich darum, dass die Deutsche Bank, die ja nicht wenige Kredite vergibt, insbesondere wenn es um Rechenzentren geht, jetzt durchaus darüber nachdenkt, das ganze Risiko abzusichern. Denn das Problem ist natürlich, wenn diese Blase platzt, dann hat man viel Geld in Rechenzentren nicht investiert, aber Kredite gegeben. Und wenn eine Blase platzt, können natürlich auch Rückzahlungen von Krediten platzen, was jetzt für eine Bank jetzt nicht das Allerschönste ist. Und dort überlegt man jetzt an Strategien, Stichwort Leerverkäufe, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr was dazu sagen, kann es nur grob erklären, aber im Grunde versucht man jetzt in der, wenn man sieht im Markt, der Trend beim Thema KI geht irgendwie nach unten, dass man quasi dagegen wettet, so, also gegen den Trend sozusagen, um letztendlich durch Leerverkäufe halt sich das Ganze ein Stück weit abzusichern, was natürlich auch ein Risiko mit sich bringt, weil die Blase muss nicht platzen und dann hat man dann irgendwie gegen den Markt gewettet und unter Umständen nochmal Geld verbrannt. Aber es ist ein Problem, nämlich, dass wir in einem sehr, ich will nicht sagen volatilen, aber in einem sehr gehypten Umfeld unterwegs sind. Und so schön sich das alles entwickelt und auch so spannend das alles ist, es ist halt keine Garantie. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Wir wissen nicht so ganz genau, ob das, was uns Sam Altman erzählt, und deswegen wundert mich auch nicht, dass er da sehr energisch gesprochen hat. Das muss er auch. Aber wir wissen natürlich nicht, ob die Wette am Ende aufgeht. Ja, ich habe so ein Gefühl und würde auch sagen, ich bin tendenziell positiv bei dem Thema. Aber ich verstehe durchaus, dass die eine oder andere Bank sagt, naja, wir müssen schon mal ein bisschen genauer dabei gucken.
Ja, total. Also das ist ein Financial Times Artikel aus dieser Woche, den kannst du immer verlinken. Der ist ganz spannend. Mein Bankerherz sagt, der ist Bullshit. Aber der Hintergrund ist, dass die Deutsche Bank quasi signifikante Kredite für den Bau von KI-Rechenzentren vergeben hat. So, das machen viele Banken. Das ist so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen Opportunismus, das Teil von dieser AI-Bubble quasi zu sein. Am Ende muss man aber auch sagen, das ist halt einfach ein sehr, sehr gutes Geschäft. Ja, das Problem ist jetzt natürlich, wenn wir diese AI-Bubble dann platzen lassen, dann könnte diese Bank dadurch natürlich in Zahlungsschwierigkeiten kommen, weil die Kredite dann platzen. Und das könnte eine Deutsche Bank oder jede andere Bank, die so eine Finanzierung vornimmt, dann wirklich auch hart treffen. Und wir reden halt hier wahrscheinlich schon von einem gewissen Klumpenrisiko. Das heißt, ich glaube alleine, also in diesem Financial Times Artikel stand, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Deutsche Bank mehrere hunderte Milliarden bereits, das glaube ich nicht, ist ein bisschen viel, aber sagen wir mal 1 Milliarde da in so Rechenzentren drin hat, wenn die halt bald, weil die Chips vielleicht alt werden, dieses ganze Compute halt irgendwie technisch veraltet ist, nicht mehr standesgemäß ist und nicht mehr betrieben werden kann, weil wir halt eine platzende AI-Bubble haben und niemand mehr diese Rechencompute abnimmt, dann hast du ein finanzielles Risiko. So, und jetzt steht in diesem Artikel, dass quasi Manager der Deutschen Bank erwägen, jetzt quasi auf fallende Aktienkurse von KI-Unternehmen zu wetten. Also das, was du gerade beschrieben hast, ist klassische Leerverkaufsmethodik, also sogenanntes Short-Selling. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das machen auf ihre eigenen, also das ist ein Absicherungsmodell, quasi ein Hedging. Ich glaube nicht, dass die das so machen. Was man üblicherweise machen würde, wäre ein sogenannter SRT, also ein Synthetic Risk Transfer oder ein Significant Risk Transfer, dass du quasi einen Teil des Kreditrisikos an Dritte verkaufst. Ja, das kannst du über eine Versicherungstransaktion machen für die aushaftenden Kredite. Du kannst es aber auch einfach an andere Investoren, an andere Großbanken, Investmentbanken quasi. Und wird dieser Kredit dann nicht korrekt bedient, bedient sich quasi der Kreditgeber stattdessen an diesen SRT-Geldern und der SRT-Käufer macht Verlust. Ich will jetzt hier nicht so tief drauf eingehen, aber sowas macht man üblicherweise, wenn man sich nicht sicher ist, dass man ein Klumpenrisiko absichern muss und man gibt so ein paar Basispunkte Marge weg quasi.
Kurze Zwischenfrage, ist das so ein bisschen wie damals bei der Immobilienblase, wo es ja auch sehr ähnlich war? Also ist das, kann man das vergleichen?
Nicht so richtig. Also es gibt halt immer ausgewählt, also ja, es sind natürlich irgendwie gesteckte Papiere, wo sich ein gewisses Kreditrisiko innehält. Ja? Nichtsdestotrotz ist ja auch durch die ganze neue Regulatorik, die es damals seit der Subprime-Krise gab, jetzt einfach sehr viel Transparenz in solchen gesteckten Krediten drin. Und das heißt, was du halt hier einfach nur tust, und üblicherweise tun das große Investmentbanken oder auch Versicherer, sie übernehmen einfach einen Teil des Kreditrisikos, was sie bewusst kaufen und sich selbst aber dagegen wieder absichern, weil sie das Ganze für eine gewisse Marge quasi kaufen von der initiierenden oder emittierenden Bank. So, und das funktioniert sehr gut. Das ist tatsächlich auch ein recht sicheres System. Jetzt aber zu sagen, du machst das im großen Stil, weil du gerade siehst, dass halt irgendwie ein paar Rechenzentren at risk sind, in die du halt irgendwie investiert hast. Ich glaube, das ist noch ein bisschen, da ist die so, ne, also es ist sehr heiß gerade noch und ich glaube, darüber muss man auch mal sprechen. Aber dieser Artikel hat ganz schön eingeschlagen. Ich habe den von mehreren Leuten weitergeleitet bekommen von der Financial Times und es ist schon sehr spannend, was da gerade passiert von dem, was du rausgesucht hast.
Wie immer packen wir ihn in die Shownotes. Wo wir gerade über das Thema Investitionen sprechen, ich springe einmal kurz nach vorne, lieber Sascha, sei mir nicht böse. Wir haben ganz, ganz oft über unser, als Fanboys muss man ja natürlich auch sagen, über Apple gesprochen und darüber gesprochen, was bei Apple gerade nicht passiert. Stichwort Siri. Und jetzt ist mittlerweile der iOS 26 in der Version Punkt 2 im Beta-Test und auch dort findet man verhältnismäßig wenig Verbesserungen beim Thema Siri. Und bei Apple scheint man das auch erkannt zu haben, auch vor dem Hintergrund, Sascha, du hast es beim letzten Mal ja gesagt, den laufen ja auch so ein bisschen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon, insbesondere Voll. Die Hochkaräter, die dann irgendwie alle zum Meta gehen, interessanterweise. Naja, long story short, Apple scheint wohl einen Deal gemacht zu haben, was ein bisschen witzig ist, mit Google. Und zwar ist es diesmal andersrum. Nicht Google bezahlt Apple viel Geld, damit sie in der Suchmaschine bei Safari sein dürfen, sondern jetzt bezahlt Apple Google viel Geld, man redet von 1 Milliarde Euro, dass Google Siri schlauer macht. Es gibt da eine interessante Zahl, die ich nicht wusste und die ist wirklich spannend. Siri hat momentan 150 Milliarden Parameter, das ist schon eine absurd große Zahl und ja. Trotzdem wissen wir, das scheint noch nicht zu reichen. Oder das Google-Modell, was eingesetzt wird, kommt auf 1,2 Billionen Parameter. Also eine etwas größere Zahl und damit natürlich einhergehend hoffentlich auch eine bessere Qualität. Forscht soll das gar nicht mehr so lange hin, schon im März 2026, wenn die Gerüchte stimmen. Und das könnte natürlich wirklich dazu führen, dass Siri einen großen Schub macht. Führt aber auch automatisch dazu, dass sich Apple maximal abhängig macht von Google. Das bleibt spannend. Ich meine, sie können natürlich auch immer wieder das abklemmen und Siri parallel weiterentwickeln. Aber ein bemerkenswerter Move, wie ich finde.
1,2 Billionen Parameter. Wir hatten mal über GPT-3 geredet, da waren es 100
Billionen,
Milliarden.
Billionen, genau.
GPT-4 hatte, glaube ich, genau 500 Milliarden, das weiß ich noch. Das ist jetzt also fast eine Verdreifachung. Damit wäre das auf jeden Fall das Größte der Welt. Also alleine Parameter. Du kannst nicht immer sagen, dass mehr Parameter automatisch bedeuten besser. Entscheidend ist ja auch immer, wie das Modell trainiert wurde, welche Datenqualität, Architektur und sowas. Aber das ist ja wirklich absurd. Und es ist halt auch die Frage, ist Gemini das richtige Modell für uns Apple-Fanboys auf dem iPhone? Also es ist deutlich besser als nichts. Ja? Ich habe beim letzten Mal ja schon gesagt, ich habe das neue iPhone 17 Pro. Also ich sehe da nicht, was irgendwie intelligent ist.
Nee, aktuell gar nicht. Aber wenn man so Gemini sich jetzt gerade anguckt, ist ja gerade die Version 2.5 draußen, 3 steht ja schon vor der Tür. Es hängt ja immer sehr stark von dem Einsatzzweck ab. Also was man, glaube ich, mittlerweile schon sagen kann, dass die großen Modelle, da gibt es Unterschiede, aber ich glaube, inzwischen sind die Unterschiede eher im Bereich von persönlicher Präferenz. Also ich nutze sehr intensiv Perplexity, ich nutze immer weniger ChatGPT. Auch jetzt kann man natürlich richtigerweise sagen, ja, hinter Perplexity liegen ja auch andere Modelle. Aber ich glaube, es hängt immer sehr stark vom Einsatz ab. Aber die grundsätzliche Aussage, also alles ist besser als Siri gerade. Ich glaube, das kann man schon mal sehr pauschal sagen. Und die Modelle sind schon alle sehr, sehr leistungsfähig. Und ich meine, guck dir gerade das Apple IntelliJ an mit Playground, diese Emoticons, die du da erzeugen kannst. Das ist ja nichts im Vergleich zu Gemini und Nano Banana, was die Qualität von den Ergebnissen
ist. Null, es ist also voll langweilig, es ist schlecht, es dauert ewig. Ich habe es zweimal benutzt und ich habe es weggeschmissen.
Ja. So oder so ein interessanter Move und ich denke halt nur, wie sieht's wie gesagt mit Abhängigkeiten aus? Es ist bemerkenswert, dass Apple diesen Weg geht, weil Apple Intelligence wurde vorgestellt vor anderthalb Jahren, also tatsächlich im September 2000.
Im Juni, da saßen wir hier, ne, und haben uns das zusammen angeschaut.
Das war einer der ersten Podcasts, die wir gemacht haben. Also noch am Anfang. Also das war ja jetzt seit 2 Jahren, das war so die erste halbe Jahr, genau. Also aus Nutzerinnen und Nutzersicht sicherlich gut und hoffen wir auch, dass es entsprechend auch gut dann bei den Kundinnen und Kunden ankommt. We'll see. Aber eine interessante Meldung und Apple lässt sich ein bisschen was kosten. Ich sag mal so, sie können sich leisten und es trifft jetzt nicht irgendwie den Ärmsten. Von der Seite passt das alles.
Du hast noch was von Gemini mitgebracht, oder?
Habe ich noch was von Gemini mitgemacht? Oh mein Gott. Ach so, ja, ein bisschen was. Also wir gucken ja auch immer ein bisschen so an die Konsumenten, aus der Konsumentenbrille heraus. Gemini entwickelt sich in der Tat recht rasant weiter. Was ein bisschen unschön ist, dass man die Modelle relativ schnell launcht und dann im Nachgang anfängt, die Modelle zu regulieren und vielleicht, jetzt kommt ein hässliches Wort, auch ein Stück weit zu kastrieren. Wir haben ja auch schon mal über Sora gesprochen und Entschuldigung, über Sora sowieso, das ist OpenAI, aber wir haben über diese bildgenerierende AI, die bei Gemini zum Einsatz kommt und inzwischen ist die ist immer noch hervorragend gut, aber sie ist unglaublich reglementiert. Man kann ganz, ganz, ganz viele Dinge nicht mehr machen. Also erstmal ein lustiges Weihnachtsbild von sich irgendwie als Weihnachtself, da wird die Luft schon dünn. Also das geht halt alles nicht mehr. Und das führt natürlich, wenn man sich die Reddit-Beiträge anschaut, auch zu einer großen Frustration. Und das wird auch noch spannend. Ja, also man liefert was, man füttert die Leute an, die Modelle auch, um witzige Videos zu machen. Und damit einhergehend kommt natürlich das ganze Thema Urheberrecht, dann natürlich auch, was, wie wird ein Bild erkannt? Also man möchte natürlich nicht Kinderbilder manipulieren, wobei das natürlich, wenn es darum geht, alte Bilder zu restaurieren, da sind auch schon mal Kinder drauf. Also das führt dann irgendwann zu einer Frustration, nachdem man, wie gesagt, die Nutzerinnen und Nutzer angefüttert hat. Aber long story short, man entwickelt das Modell weiter und Gemini kommt in allen Google-Produkten zum Einsatz. Seit, glaube ich, 2 Wochen in der Google-App, die es ja gibt für iOS als auch für Android, aber auch ganz normal im Chrome-Browser ist es Einzug gehalten. Da gibt es jetzt diesen kleinen KI-Button, den man bemühen kann. Und den gibt es ja auch im Browser auf dem Desktop und auch in den anderen Google-Produkten. Jetzt komme ich endlich nach der langen Vorrede zu einem eigentlichen Produkt, wo ich was zu sagen wollte, nämlich Google Maps. Und das finde ich eine interessante Geschichte, weil man nämlich in Zukunft beim Autofahren mit seinem Navi reden kann. Und zwar nicht im Sinne von navigiere mich zu, sondern gibt's da Parkplätze oder gibt's da ein veganes Restaurant in der Ecke und oder gibt's vielleicht eine schönere Route oder eine kürzere Route mit mehr Grün. Und das alles kannst du jetzt in der Routen oder in der Navigation machen und das soll sehr bald schon ausgerollt werden, angeblich noch dieses Jahr und sowohl für iOS als auch für Android. Und das finde ich, wie gesagt, eine schöne Integration von einem oder ein schöner Use Case. Wir sprechen ja auch immer über Use Cases und da macht das auch für mich ehrlicherweise total Sinn. Also für mich, mein Klassiker ist auf der Autobahn, weil ich immer zu faul bin zum Tanken, da geht irgendwann die Warnleuchte an und dann fange ich an, hektisch zu werden, weil ich ja nicht weiß, wann kommt die nächste Tankstelle und das normale Navi zeigt dir halt auch Tankstellen dann im Umkreis an, wo du aber dann von der Autobahn abfahren musst und solche Probleme kannst du natürlich dann mit einer entsprechenden AI oder AI-Integration gut lösen.
Aber nur, wenn du Internet hast, was zumindest
jetzt
auf
wird man nicht kleinlich, jetzt wird man, der Digitalminister hat ja jetzt nochmal gesagt, ne, das wird hier alles mit großen Schritten, ja, wird das ja alles richtig ausgebaut. Ich bin ja mit der Bahn gefahren diese Woche und kann sagen, geht so mit dem Ausbau, aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wir haben eine riesengroße Finance-Ecke. Hast du vorher noch was du loswerden möchtest?
Über Microsoft haben wir gesprochen. Copilot, wie gesagt, deutsche Server. Snapchat, du bist ja für betreutes Wohnen noch zu jung, aber für Snapchat zu alt. Und auch da soll ja KI implementiert werden, nämlich Perplexity. Was ich nicht wusste, also meine Kids nutzen Snapchat unglaublich intensiv. Da gibt's schon eine AI-Integration. Aber dem wird jetzt noch Perplexity an die Seite gestellt, um das ganze Thema noch intelligenter zu machen. Und kleiner Spoiler, man möchte natürlich auch die generierten Daten nutzen, entsprechend die Modelle etwas schlauer zu machen. Aber auch hier sieht man AI überall, kann man sagen. Also bis hin zur Toilette, da haben wir auch noch eine Nachricht mitgebracht. Überall kommt AI rein und ich glaube, es gibt mittlerweile kein Tool mehr, bis auf Banking-Apps, lustigerweise, wo irgendwie keine AI eingezogen ist.
Ich habe sehr gelacht über dein Toilettentool. Aber das machen wir ganz am Ende für alle Hörer, die bis dahin durchhalten. Cool, vielen Dank. Ich habe Finance-Ecke ganz viel, aber du hast auch ein bisschen was. Mal gucken, können wir uns die Bälle ein bisschen zuspielen. Das Erste, was ich gelesen habe diese Woche, ist, dass Mastercard und PayPal mal richtig einen rausgehauen haben. Und zwar wollen die ihre Kräfte jetzt bündeln, um das Thema KI-gesteuerten Handel, ich glaube, Englisch nennt sich das jetzt Agentic Commerce, Ball voranzutreiben. Ne? Und das Ziel ist es, wie jetzt auch schon seit einer ganzen Weile angekündigt, dass AI-Agenten künftig dann selbstständig die Einkäufe tätigen können. Die sind sicher und nachvollziehbar und mit all deinen Zahlungssystemen, die du zu Hause hast, quasi kompatibel. Die nennen das Ganze Mastercard Agent Pay. Das wird direkt dann in die PayPal Wallet integriert und damit sollen dann KI-Agenten quasi im Namen von PayPal-NutzerInnen sicher einkaufen, sich bezahlen, gleichzeitig authentifizieren. Das ist natürlich krass, ne? Weil weltweit gibt es irgendwie, ich weiß nicht, wie viel, 100 Millionen Verbraucher PayPal hat auf der Plattform, zig Millionen Händler auch. Also die haben einfach wirklich den Bums, mit denen die da ankommen. Gleichzeitig ist irgendwie Mastercard halt irgendwie eines der größten beiden Schemes, die Karten entsprechend halt ausgeben. Das heißt, sie wollen quasi alle co-branded Debitkarten, Kreditkarten halt irgendwie dann auch agentenfähig machen. Und wenn du dir das mal überlegst, ist das dann schon echt cool, ne? Wenn du sagst, ne, Mike will jetzt endlich sportlich durchstarten und sucht sich neue, keine Ahnung, Laufschuhe oder Gymschuhe.
Was soll jetzt das, was soll heißen hier endlich? Also was soll das jetzt hier? Also was heißt
das
denn
endlich?
Das hast
du schon verstanden, Schatz.
Ja, okay.
Also du bist zu Hause, denkst dir jetzt laufen, geil, ich brauche Laufschuhe. Du bittest deine AI-Agentin um irgendwie Vorschläge. Der Agent findet für dich das passende Paar. Das gibt bei irgendeinem PayPal-Händler, der angeschlossen ist. Du bestätigst das kurz, dass du das selbst einkaufst. Und im Hintergrund werden jetzt PayPal und Mastercard aktiv, wickeln die Zahlung ab. Das Ganze läuft natürlich voll tokenisiert, voll authentifiziert. Und das Ergebnis nach wenigen Sekunden ist, dein Einkauf ist komplett automatisiert. Sicher, ne? Mastercard hat die notwendige Sicherheitsinfrastruktur, Tokenisierung, also verschlüsselte Karteninformationen, wenn man so will. Es gibt es seit einigen Jahren schon. All deine Agentenidentitäten, die du hast, sind verifiziert. Du hast standardisierte Protokolle und das ist schon geil. Und wir haben ja neulich schon darüber gesprochen, so auch so als Einordnung des Agentic Commerce wirklich zu diesen wichtigsten Trends im digitalen Bezahlen führt, glaube ich. Und ich finde, Mastercard und PayPal positionieren sich einfach hier sehr früh so als Infrastruktur-Player für diesen strategischen Schritt Richtung AI-Ökosystem.
Ja, nicht nur. Also wenn du dir das mal anschaust, also angefangen hat das ja alles so ein bisschen mit dem ganzen Thema MCP, also dem Model Context Protokoll, was ja von Anthropic gebracht wurde. Da war es ja schon so, dass man anfangen konnte, ja, so Agenten letztendlich zu bauen. Dann OpenAI mit Stripe, jetzt kriege ich das richtig zusammen, oh mein Gott.
Ja.
Dann haben wir jetzt Mastercard und PayPal und Visa ja jetzt auch, die Sie nennen es ein bisschen anders, auch da gibt es natürlich wieder einen schicken Namen, das ist das Trusted Agent Protokoll, bei den anderen heißt es irgendwie Open, ich krieg's nicht zusammen, schlecht vorbereitet, also alle Protokolle haben einen eigenen Namen.
Agentic Commerce Protocol.
Genau, Agentic Commerce. Am Ende steht aber das, was du gerade gesagt hast, dahinter, nämlich dass Agenten für uns Dinge erledigen und total. Das, was am einfachsten geht, ist natürlich, was heißt am einfachsten, was am naheliegendsten ist, weil es auch wahrscheinlich sehr Commodity ist, ist alles oder vieles, was mit Shoppen zu tun hat. Und vor allen Dingen, wir denken natürlich beim Shoppen immer an so fancy Themen wie, oh, kleide mich mal neu ein oder so. Es gibt natürlich gerade beim Online-Shopping ganz viel so Commodity-Produkte, wo ich einfach nicht nachdenken muss. Toilettenpapier, Ahnung was, Haushaltsprodukte. Und da kann man ja wirklich fast blind sagen, okay, kümmere dich drum. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, es gab ja mal irgendwie vor 10, 15 Jahren dieses IoT-Thema, also das ganze Thema Smart Devices, die irgendwie miteinander vernetzt sind, das könnte jetzt nochmal eine völlig neue Dimension bekommen. Denn wenn der Kühlschrank weiß, die Milch ist alle und mein Agent mich kennt und weiß, ich trinke immer nur Hafermilch, dann kann man das natürlich noch besser automatisieren, noch fein granularer machen. Und von der ist es total naheliegend. Und in der Tat, alle großen Schemes, kann man sagen, haben sich der Sache angenommen. Mhm. Payment Service Provider wie ein Stripe hat sich der Sache angenommen und liest natürlich die ganz großen AI-Player, also OpenAI, Gemini, die es sich mit auf die Fahne geschrieben haben, genau das ganze Thema zu machen. Und für mich ist der nächste Schritt nach dem Thema Agentic Commerce das ganze Thema Agentic Finance, weil auch das ist ja total naheliegend. Also wenn es um beispielsweise Investitionen geht, wenn es darum geht, irgendwie Geld zu sparen oder auch Ausgaben zu optimieren, glaube ich, kann das nochmal eine ganz neue Dimension bekommen. passiert eine ganze Menge gerade bei dem Thema. Super spannend.
Auch in der gleichen Woche hat PayPal direkt noch einen rausgehauen und hat quasi mit OpenAI direkt eine Partnerschaft angekündigt.
Das war es, genau.
De facto so ein bisschen das Gleiche ist. Ja, das ist dieses Agentic Commerce Protocol, also ACP, was quasi das PayPal-Händlernetzwerk mit der kompletten Infrastruktur von OpenAI verknüpfen soll. Und hier ist genau wieder die Idee, ne, die Millionen von PayPal-Händler automatisch quasi in ChatGPT sichtbar zu machen, ohne dass du als Händler irgendwas integrieren oder anpassen musst. Du bist einfach automatisch, wenn du den Klick halt in deinem Backend setzt, mit dabei. Das heißt, alle Produkte aus allen Kategorien, ne, Mode, Elektronik, Haushaltswaren, tauchen künftig direkt in deinem Chat auf. Also genau da, wo du als Nutzer sowieso halt irgendwie bist, wo du deine, keine Ahnung, meine Empfehlung kriegst, wo du irgendwas vergleichst. Und der Chat wird dafür natürlich jetzt nicht nur zur Informationsquelle, was er jetzt ist, sondern, wie du es vorher sagst, halt einfach hart zum Vertriebskanal, gleichzeitig zur Kasse und zum gesamten Fulfillment-Service. Ne? Das heißt, ja, du kannst dir da sagen, nicht das, was wir vorher hatten mit diesen Laufschuhen, sondern du sagst halt jetzt, oder zeig mir einfach Laufschuhe für unter 100 Euro, wenn die halt irgendwie passen, dann kauf sie. Und puff, ist das Thema halt fertig, ohne dass es eine Weiterleitung an irgendwelche externen Shops gibt. Es gibt keine klassische Checkout-Seite, es gibt keine wiederholte Dateneingabe, bist du wirklich MyKlotz, sondern komplett im Hintergrund automatisierte Zahlungsabwicklung, Routing, Payment, Abrechnung, alles fertig.
Und die Dimension dahinter, ich glaube, die muss man sich mal tatsächlich visualisieren. Ich hatte neulich so einen Fall, ein Kumpel fragt irgendwie, hast du Bock mit auf ein Konzert zu gehen? So, und
wo war der? Bibi Blocksberg?
Bibi Blocksberg, ja, Weihnachtsedition. Okay. Und da kommt halt die Frage, hast du Bock? Und dann bist du ja irgendwie, okay, ja, bestell mir eine Karte mit. Also dieses, du kriegst eine Nachricht und das kommt aus einer trusted Quelle, so Freunde und so, und sagst, okay, kein Thema. Und jetzt passiert was sehr Ähnliches, nämlich auch mit deinem Chatbot. Also wir denken immer, wenn wir über das Thema sprechen, so habe ich auch am Anfang gedacht, na, du bist irgendwie in deinem Chat, ja, am Browser und fängst an zu recherchieren. So wird es ja nicht sein, sondern dein Chatbot kennt irgendwann deine Präferenzen und du kriegst halt eine Nachricht, wie eine iMessage heute oder eine WhatsApp-Nachricht und da steht nur drinne, hey, ich habe hier die Schuhe günstig gesehen, soll ich dir die schießen? So wie wenn Nicole mich fragt, ich stehe gerade im Rewe, soll ich dir XY im Angebot, soll ich das mitbringen? Wo du einfach nur sagst, ja. Und das ist das Intelligente daran. Ich glaube nicht unbedingt daran, dass Agenten, dass du irgendwie 100 Pakete nach Hause bekommst, so wie damals bei dem Amazon Dash-Button, wenn das dreijährige Kind immer drauf Klassiker, sondern hier kommt halt die Frage und du sagst halt nur mal, ja klar, ist ein guter Preis, sieht gut aus auf dem Bild, bestell. Und das ist irgendwie schon extrem charmant, ja. Und genau, was du sagst, es ändert total viel, weil du bist nicht mehr derjenige oder diejenige, die sucht, sondern du bekommst echt für dich passende Angebote. Und was heißt das für den Shop? Was heißt das für das Bezahlverfahren? Weil der Kampf findet nicht mehr um den Platz 1 im Google-Suchergebnis statt, sondern der Kampf findet jetzt darin statt, wo bist du bei dem Agenten? Also wo stehst du da?
Und genau das ist halt auch der Punkt. Ne? Wir reden immer über die NutzerInnensicht. Ne? Und das ist natürlich geil, ne? Was wir schon gesagt haben. PayPal übernimmt quasi alles automatisiert und du hast Bezahlung per Konto, per Kreditkarte. Du hast dein Guthaben, was bei dir irgendwie da vielleicht läuft, weil du mir irgendwas per Peer-to-Peer rübergeschickt hast. Du hast Käuferschutz, Rückerstattung, bla bla bla. Aber auch aus Händlersicht ist das halt total geil, weil du musst als Händler, der das vielleicht nur so nebenbei macht, das nicht separat integrieren. PayPal übernimmt das komplett automatisiert über seine eigenen Server und senkt damit natürlich auch für Händler diese Eintrittsbarrieren massiv und dann verbindet es quasi dieses Gap mit den Konsumenten, weil zum Start von diesem Ding ist es halt nicht so dieses Henne-Ei, dass du erstmal irgendwie vielleicht nur 12 Produkte hast, sondern von Tag 1 hast du Millionen und Abermillionen Produkte automatisiert verfügbar darüber. Und die gesamte Lieferkette, die gesamte Infrastruktur ist komplett da. Es ist halt geil. Aber ne? Sagen für alle, die bei PayPal investiert sind, das gab einen schönen Aufschwung an den Kapitalmärkten, kam diese Nachricht sehr positiv an. Die PayPal-Aktie stieg nach Bekanntgabe zweistellig. Das hat sie lange nicht gemacht. Man muss ja auch sagen, ne, ohne Hate, aber der Zeitpunkt dieser Ankündigung ist ja ist sehr gut für PayPal. Ne? Der PayPal hatte ja in Deutschland eine sehr wilde Sicherheitspanne mit so ein paar blockierten Transaktionen vor kurzem und sendet jetzt, glaube ich, so eine Nachricht als Konzern, dass sie jetzt wieder handlungsfähig sind und bereit für die erste Ära des digitalen Bezahlens. Also für PayPal Und auch OpenAI ist das eine wirklich tolle Nachricht.
Das stimmt, aber auch hier, lass mich kurz den Bad Cop spielen. Wir wissen natürlich auch das hat PayPal letztes Jahr schon angekündigt, sie wollen selber zur Werbeplattform werden. Das heißt, die Daten des Kunden, die viele immer als heilig gehalten, sind vielleicht in Zukunft nicht mehr ganz so heilig. Natürlich braucht es Daten, das wissen wir, um personalisiert Dinge zuzustellen. Damit muss man irgendwann auch ein Stück weit mit leben. Auch das ist ja so ein bisschen das Spannungsverhältnis, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, bei dem EU-AI-Act, so gut das ist und so gut Regulatorik ist, irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo man sich die Frage stellen muss, kann man bestimmte Spiele so noch mitspielen? Ja, das ganze Thema Hyperpersonalisierung und all das, was beispielsweise ja auch in den USA, ich will gar nicht über China sprechen, hat Hyperpersonalisierung, glaube ich, nochmal eine ganz andere Dimension. Aber, aber das ist halt so ein bisschen so die Krux an der Sache. Ich will gar nicht sagen, so die Kehrseite der Medaille, weil beides kann ja irgendwie gut sein. Aber wir müssen darüber sprechen, wie gehen wir in Zukunft nicht mit Daten um, sondern ist die Gesellschaft vielleicht bereit, auch mehr Daten preiszugeben und müssen wir vielleicht Dinge auch eher ermöglichen regulatorisch, weil sich halt die Spielregeln gerade in den letzten 3 Jahren durch OpenAI und Co. massiv geändert haben. Und das ist halt einfach, das ist ein ewig weites Feld. Also wir können, glaube ich, zum ganzen Thema Daten in nicht einen Podcast machen, auch das ganze Thema Urheberrecht und so weiter. Also das ist so vielschichtig und so spannend. Naja, aber ja, Agentic Commerce und Agentic Finance, Riesenthema. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Monaten noch einiges erleben und sehen. Bin ich wieder dran, oder was? Ach, scheiße, wieder.
Hast richtig genau, Bock auf den Podcast heute, ne? Oh, man merkt es dir an. Du Energiebündel.
Ich habe keinen Bock, ich habe total Bock. Ich bin hier.
Du bist zu gesund für Podcast. Ich sag's dir. Immer wenn du ein bisschen irgendwie cranky bist, dann drehst du hier eine Stunde lang richtig auf, Mikey Mike.
Und jetzt nicht,
aber
oder?
Wenn du dich so wohlfühlst wie jetzt, dann bist du so ein bisschen hängerig. Du brauchst einen Espresso und dann geht's hier wieder ab.
Okay, erwischt.
Guck mal, wenn ich meinen nächsten langen Monolog habe, zapfst du dir mal einen Kaffee.
Ja, mache ich. Es gibt in England eine große, kann man sagen, Retailbank. Ich weiß immer nicht, wie es ausgesprochen wird mit L, mit Doppel L. Einfach nur Lloyd, glaube ich, ne?
Mit einem S hinten, Lloyds.
Lloyds, genau. Die Lloyds Bank, in dem Fall die Lloyds Gruppe, hat das Thema AI für sich entdeckt. Das ist eine gute Nachricht. Und was interessant ist, dass sie für ihre 21 Millionen Kunden schon im Jahr 2026 breit, also wirklich über die Fläche, ganz, ganz, ganz viel im Bereich AI machen wollen. Also das geht nicht nur um Chatbot-Integration, sondern sie wollen wirklich das ganze Thema künstliche Intelligenz in, ich will nicht sagen in allen, aber irgendwie in sehr vielen Facetten des Bankings einbinden, wenn es darum geht, Support, Prozessoptimierung, aber auch in Richtung Endkundinnen und Endkunden das ganze Thema zu integrieren, sodass Kundinnen und Kunden auf alle ihre Fragen, die sie letztendlich in ihrem finanziellen Lebenszyklus haben, dann auch beantwortet bekommen. Damit würde ich sagen, glaube ich, die größte Bank im Moment in UK, die das Thema so breit ausrollt. Ich wüsste nicht, wer sonst noch. Gut, Revolut hat es angekündigt, die sind aber auch noch nicht so weit. Also zumindest als klassische Retailbank sind sie, glaube ich, ist Lloyds die ersten. 21 Millionen Kundinnen und Kunden im nächsten Jahr, eine bemerkenswerte Entwicklung. Sie sind wohl fertig, also es ist nicht so, wir planen, sondern das ist wirklich erklärtes Ziel, das auch zu tun.
Ja, total. Also die haben halt auch jetzt so einen Helen Burton, die ist der Chief Digital Officer, jetzt relativ neu und ich glaube, die kommt von der Starling Bank. In so einer Neobank aus UK und die hat jetzt das übernommen und ich glaube, jetzt geht es halt richtig ab, weil als ich das gelesen habe, nachdem du das eingetragen hast, hier dachte ich, geil, die Pressemitteilung könnte von uns sein, aus dem letzten Jahr, liest sich genauso, aber muss man fairerweise sagen, mit 21 Millionen Kunden haben die natürlich eine richtig fette Traktion in UK. Wir fangen auch mit einem Chatbot erstmal an, wollen dann so ein bisschen das Thema Financial Literacy, irgendwie also Finanzbildung auch angehen und dann nach und nach wirklich agentic werden und das muss man schon sagen, das ist ein toller Move und ist halt nicht wie die meisten anderen erstmal auf Effizienzhebel getrimmt, sondern schon stark in die Richtung von neuem Kundennutzen. Also finde ich super.
Aber Lloyds, weißt du es, sind es die größten in UK? Ich habe jetzt nicht.
Weiß ich nicht, aber 21 Millionen ist schon fett. Also Chase hat viel, zwei, ne? Dann gibt es dann noch HSBC und noch ein, zwei andere. Ich glaube, also ich meine, so riesig ist das Land jetzt auch nicht. 21 Millionen Kunden, das ist schon nicht klein.
Du hast noch was mitgebracht aus der Finance-Ecke.
Ich habe von Anthropic was gefunden. Ich habe es in die Finance-Ecke geschoben, was also schon so ein bisschen neue Funktionen in die ganze Finanzbranche reinbringt. Anthropic, ne, für alle, die uns jetzt nicht jede Woche folgen, die haben diesen KI-Assistent Claude, bekommt quasi nach ein paar anderen Tools, unter anderem Perplexity, auch spezielle Tools für Analysten und für Investment-Profis. Ne? Also die haben ja dieses, wir haben schon ein paar Mal hier drüber gesprochen, die haben so ein Kernstück in Claude, das heißt Claude Claude for Excel. Das basiert auf diesem Modell Sonnet 4.5 und es ist ziemlich cool, wo du quasi sehr viel generative künstliche Intelligenz in Excel drin hast. Und die haben jetzt so eine neue Beta-Version, die läuft erstmal nur bei ausgewählten Geschäftskunden, bei uns nicht, obwohl wir ein großer Kunde sind, aber ich konnte es mir noch nicht anschauen, aber ich habe ein Video davon gefunden. Und Claude kann darin quasi eigenständig Tabellen analysieren, es kann kommentieren, es kann modellieren, ne? Also es kann eine Cashflow-Modellierung vornehmen, es kann eine automatische Unternehmensbewertung vornehmen oder eine, was wir Banker oft gerne machen, sind Stress- und Sensitivitätsanalysen. Sowas kann das vornehmen. Dazu hat das so ganz viele Konnektoren, also Datenanbindungen an Moody's, an die London Stock Exchange, an AIRA, das ist so ein Anbieter für Echtzeitfinanzdaten, den eigentlich so jede Bank in Europa nutzt. Und damit erhält Claude Zugriff zu Live-Marktdaten, zu Realtime-Ratings, zu Unternehmensinformationen, darauf so ein ganz krasse Agentenfunktion. Ne? Da ist so eine Due Diligence-Analyse mit drin, also eine Financial Due Diligence in so einem M&A-Aktion. Dauert Wochen, manchmal Monate, weil einfach viele Analysten halt irgendwie ein paar All-Nighter schrubben müssen. Wenn du aber einfach so eine KI hier drauf hast, die an Live-Daten angebunden ist und an ganz viele alternative Datenbanken auch, dann kannst du das halt an einem Tag machen, vielleicht deutlich weniger. Du kannst Branchenvergleiche machen, du kannst so unterschiedlichste Bewertungs- und Validierungsmodelle halt ziehen, Benchmarking von Peergroups. Und das ist dann wirklich mal das Brot- und Buttergeschäft von den typischen Analysten, Investmentbanken, Research-Teams, um die klassischen Routineanalysen wirklich schnell erledigen zu können. Und damit positioniert sich Anthropic erstmal direkt gegen diese Menschen, Massen, gegen die Amis, die halt in diesen Investmentbanken und Researchhäusern sitzen, gleichzeitig aber auch gegen Microsoft Copilot und auch ChatGPT Enterprise, weil sie halt irgendwie sagen, sie haben in Claude sowieso dieses Reasoning-Modell, was auch komplexe Zahlenrelationen logisch erklären kann, die ganzen Berechnungsmodelle macht und jetzt mittlerweile halt auch dann wahrscheinlichkeitsbasierte Schlüsse dann halt darin ziehen kann, die hoffentlich besser sind als so die typischen Halluzinationen in dem Bereich. Muss man ja immer sagen, deswegen ist man ja im, ich sag mal, Corporate Finance Bereich immer sehr, sehr vorsichtig, ne? Was so generative künstliche Intelligenz ansagt, weil sie halt probabilistisch, also wahrscheinlichkeitsbasiert Schlüsse ziehen. Und trotzdem ist dieser Finanzagent so der nächste Schritt. Und wenn man sich überlegt, der hat jetzt noch eine Schnittstelle zu Bloomberg oder zu SAP oder sowas, dann hast du eigentlich deine Army von Finanzanalysten und Researchern at your fingertips direkt in Excel.
Du hast es gerade ja nochmal gesagt, das Problem, was wir haben, ist das nach wie vor das Thema des Fantasierens. Also es ist alles das, was die großen Modelle erzeugen, hört sich alles sehr plausibel an, muss aber nicht plausibel sein. Du hast ja bei LinkedIn diese Woche ein schönes Bild gepostet mit dem Fliegenpilz. Ob man den Fliegenpilz essen kann und dann der Chatbot sagt, ja, ist eine super Idee und danach das Bild, ich will es gar nicht spoilern, sieht man dann die Person im Krankenhaus liegen und dann entschuldigt sich natürlich der Chatbot. Ja, das in der Tat auch, gerade wenn es um Zahlen geht und darauf hinweist, dass die Zahlen, die Stimmen kommen. Ja, stimmt, Mike. Ja, natürlich, du hast total recht. Und wo ich mir dann so denke, okay, hättest du nicht vorher dabei gucken können? Und ich dachte immer gerade so, mathematische Formeln sind etwas sehr Strukturiertes und das hätte man den LLMs irgendwie vorher beigebracht. Ja. Aber von der Seite umso spannendere Entwicklungen, wenn Claude, die ja insgesamt, gerade im B2B-Bereich hat man ja letztes Mal schon Anthropic, die da eher sich darauf fokussieren und ich glaube auch dann auch, dass die Modelle da besser drauf trainiert sind und wie du es gesagt hast, ein riesen, ein wichtiges Werkzeug, insbesondere wenn es Finanzanalyse und Finanzanalysten geht oder für Finanzanalysten.
Jo.
Ich habe, weil wir gerade beim Thema Analyse und Analysten sind, letzte Nachricht sozusagen aus der Finance-Ecke. Es ist auch gar keine so richtige Nachricht, sondern eher eine Studie. Traue ja bekanntermaßen keiner Studie, die du selber nicht erstellt hast. PCG hat eine gemacht und da gibt es ganz, ganz viele da draußen. Und was sie gemacht haben, ist sich natürlich mal anzuschauen, wie können eigentlich Banken profitieren an dem ganzen AI-Hype oder an der ganzen Entwicklung im Bereich KI und haben da Zahlen versucht dran zu kleben, nämlich wie viel man letztendlich an zusätzlichen Gewinn generieren kann. Und da ist eine absurd hohe Zahl rausgekommen, 370 Milliarden US-Dollar pro Jahr weltweit zugegebenermaßen. Also nicht die DKB kann jedes Jahr 370 Milliarden Dollar mehr machen, aber weltweit, was trotzdem eine große Zahl ist. Und sie sagen, machen das, wie ich finde, sehr schön, indem sie sagen, okay, das sind die Bereiche. Also natürlich das ganze Thema Prozessoptimierung, wo unglaublich viel Luft nach oben ist und unglaublich viel Potenzial drin ist, aber eben nicht nur, sondern das ganze Thema als Schlüssel sogar beschrieben. Das hatten wir ja eben, als wir über die Entwicklung bei Visa, Mastercard, PayPal und Co. gesprochen haben, nämlich alles, was mit Agenten zu tun hat. Finance in dem Fall, wenn es darum geht, also den Nutzerinnen und Nutzern oder auch den Analysten, also den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen letztendlich Agenten an die Hand zu geben, die dazu beitragen, entweder den Kunden besser anzusprechen oder aber die Kunden mit Hilfe von Agenten bessere Finanzentscheidungen treffen können, bis hin zu sehr bekannten Themen. Alles, was mit Kreditvergabe zu tun hat, ist natürlich das Thema AI vollziehbar. Nachvollziehbares Thema, wo man nicht nur Dinge optimieren kann, sondern für die Kundinnen und Kunden bessere Produkte anbieten kann, aber auch als Bank natürlich dadurch verdienen kann. Wir verlinken es einfach. Es ist eine interessante Studie, wie ich finde. Und ich finde sie auch ehrlicherweise gar nicht so dünn geschrieben. Viele Buzzwords kommen auch davor. Aber durchaus habe ich 2-3 Mal nicken müssen, sozusagen.
Die ist top. Ich habe die schon ein paar Tage länger, weil mein sehr guter Bekannter Maximilian Schön bei BCG, der jetzt seit einem Jahr knapp Partner da ist, für das Thema Retail Banking diese Studie mitgeschrieben hat. Und ich habe es mir erst zusammenfassen lassen von GPT, weil ich mir überlegt habe, boah, das kann ja keine Sau lesen, so lang. Aber es liest sich richtig gut. Also es ist halt keine Bullshit-Bingo-Studie, sondern es geht wirklich tief rein, so von den Makrotrends über die AI-Agents-Trends, Bankarchitektur und Co. Und dann bist du auf einmal voll in den einzelnen Layern drin. Also wirklich gut. Und ich will gar nicht zu viel spoilern oder noch ergänzen, was du gesagt hast. Aber das ist wirklich ein interessantes Ding. Kann man sich kostenlos runterladen. White Paper. Und ist wirklich interessant. Und diese 370 Milliarden, das ist natürlich irgendwie eine gigantische Summe. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, vor allem über Kostenreduktion. Ich glaube, die haben halt schon argumentiert, dass du deine Kostenbasis grundsätzlich innerhalb der nächsten 3 Jahre 40% senken kannst, locker. Und natürlich noch neue Profitpools und sowas erarbeiten kannst, aber der Haupthebel liegt einfach in deinen Legacy-Prozessen und in deiner Kostenbasis, die du halt einfach runternehmen kannst. Und das arbeiten sie so ein bisschen auf. Super interessant geschrieben.
So. Ich gucke ein bisschen auf die Liste. Also wir hatten echt viele feine Themen, das freut mich. Die sind aber jetzt durch und jetzt haben wir noch so ein paar ganz interessante Sachen, bis wir dann zur Toilette kommen. wo wollen wir noch drüber sprechen? Ich finde DeepL noch. Kannst du ein bisschen was zu DeepL sagen?
Ich kann was zu DeepL sagen. Ich sag noch einmal kurz was. Mach du doch mal. Mal gucken, okay. Was du gelernt hast.
Also ich habe ja von dir diese Woche Post bekommen. Nochmal vielen Dank, ja, für den Kalender, so diesen Pechkalender, wo du mir, also anderes Thema. Ich schicke Bilder.
Mach mal.
DeepL kennen wir alle als erst einmal Unternehmen aus Deutschland. Ich glaube, die kommen aus Köln, wenn ich mich richtig erinnere. Ist nicht weit von. Schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich das Tool, wenn es um Übersetzungen ging. Also gerade wenn es so Deutsch-Englisch, damit haben sie, glaube ich, angefangen. Und es war anders als Google Translate, dass die meisten von uns werden es wissen, nicht so holprige Übersetzungen, sondern schon von Anfang an eine Übersetzung, wo man sagen konnte, oh, hätte auch ein Native Speaker schreiben können. Und die haben das natürlich von Anfang an auf das ganze Thema KI gesetzt und das immer stetig weiter ausgearbeitet. Nach DeepL kam dann DeepL Write. Da ging es dann darum, Texte zu optimieren. Übrigens auch schon vor ChatGPT. Also das war alles so quasi Prä-ChatGPT-Ära. Und jetzt durch die Entwicklung, die wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben, hat natürlich auch DeepL daran profitiert und ihre Werkzeuge noch weiter ausgebaut. Und was sie jetzt machen, ist, dass sie sagen, wir wollen nicht mehr nur Übersetzung, wir wollen nicht mehr nur irgendwie Texte schön schreiben, sondern wir wollen im Prinzip die Plattform und die Schnittstelle in den Unternehmen dieser Welt sein, wenn es überhaupt um Kommunikation und Daten geht. Also im Grunde so etwas, was wir von allen gerade hören, so ein bisschen der Betriebssystemgedanke, wo man letztendlich Agenten und Anwendungen miteinander verknüpfen kann und über den Chat und über den Chatbot viel mehr ansteuern kann. Es gibt bereits, sie sind live damit, es gibt bereits Integrationen zu Microsoft, zu Notion, zu Confluence, also diesen klassischen Werkzeugen, die halt im Office zum Einsatz kommen. Und DeepL möchte das weiter ausbauen. der Vorteil, den sie haben, insbesondere wenn du natürlich deutsche Companies ansprichst, es ist ein deutsches Unternehmen, sitzen wie gesagt in Köln. Das ganze Thema Datenschutz hat natürlich schon von jeher eine große Relevanz gehabt und ist sicherlich ganz spannend, auch wenn wir aus einer Banken- und Kreditinstitut-Sicht auf das ganze Thema schauen. Genau, aber das ist das, was DeepL gerade macht und versuchen, das ganze Thema weiter auszubauen. Und auch ein weiteres Beispiel, nachdem wir ja eben ganz am Anfang drüber gesprochen haben, Telekom mit dem Rechenzentrum und den Entwicklungen, die wir in Deutschland jetzt erleben, ein weiteres Beispiel dafür, dass sich hier auch was tut. Also, Kudos gehen an DeepL raus.
Ja, ist cool. Ich finde es sehr bemerkenswert. Nee, du hast wirklich gut aufgepasst, wie damals in der Schule. Ich finde vielleicht noch als minimale Ergänzung zu dir sehr bemerkenswert, dass dieser DeepL Agent auch mit einem proprietären bzw. viel weniger bekannten Programm arbeiten kann. Ne? Weil die anderen, die das ja auch machen, ne? Microsoft, Google, OpenAI, SAP, arbeiten ganz oft mit Konnektoren für ihresgleichen. Also auch, ne, mit den Datevs dieser Welt und Co. Salesforce, SAP, bla bla. Aber mit unternehmensspezifischen Eigenentwicklungen kommst du niemals weit. Da musst du dir mal irgendwie eigene bidirektionale Schnittstellen bauen. Die sind meistens bumpy, gehen kaputt, Zertifikate laufen aus. Und damit betritt DeepL jetzt einen völlig neuen Markt. Ich würde sagen, so den der autonomen Unternehmensagenten. Weil sie jetzt einfach in dieses Thema Business Automation und Business Intelligence viel individueller reingehen können. Und die haben jetzt, glaube ich, irgendwie 200.000 Geschäftskunden weltweit schon. Und dem können sie halt sagen, wenn ihr halt eure, also gerade halt irgendwie Mittelstand, egal in welchem Land, wenn ihr halt eure individuellen Drittanbieter und Service-Dienstleister etc. halt irgendwie anknüpfen wollt, dann könnt ihr das bei uns automatisiert machen oder mit sehr, sehr, sehr wenig Aufwand. Bei den großen anderen, auch ERPs dieser Welt, könnt ihr das halt nicht. Und das ist schon richtig gut. Und ich glaube auch, das wird helfen für die nächste Finanzierungsrunde. Die letzte ist, glaube ich, ein Jahr her so, ne? Und damals hatten sie eine Post-Money-Valuation von 2 Milliarden US-Dollar. Mal gucken, was da jetzt passiert. Aber ich sehe es wie du. Ist ein super spannendes, ich glaube, das wertvollste deutsche KI-Startup, oder?
Mikrofon war aus. Ich glaube wohl. Auf jeden
Fall.
Im
Podcast musst du das Mikro anmachen. Aber
ich weiß, du bist heute wieder besonders höflich zu mir. Also ich
muss dich ein bisschen kitzeln, sonst schließt du mir hier ein.
Noch ein bisschen. Du siehst müde aus, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, wir machen weiter. Wir wollten ja die Stunde.
Das Wochenende, einer muss arbeiten diese Woche.
Wollten wir die überbieten, die Stunde, oder unterbieten? Wie überbieten sie?
Du wolltest ausnahmsweise mal 45 Minuten machen für deine Freunde, die halt irgendwie nach dem Aufwärmen direkt wieder nach Hause ins Bett gehen.
Okay, hat nicht funktioniert. Okay, wir machen weiter. Browser, das finde ich auch ganz interessant. Wir haben in den letzten Ausgaben immer, also zwei Dinge. Oh, das ist ja, wir könnten jetzt noch eine Stunde reden. Also ich habe mir übrigens Atlas, das ist ja der Browser von OpenAI, angeschaut und ich sag mal so, die Zusammenfassung ist eher nüchternd. Hätte fast gesagt, nice try. Ich finde tatsächlich den Vorstoß, den OpenAI vor 2 Wochen sind sie, glaube ich, damit rausgekommen mit Atlas, nachvollziehbar. Ich finde den Browser an sich nicht gut, auch im Vergleich zu dem, was vorher schon da war, nämlich Perplexity mit Komet. Schaut es euch einfach an, also sowohl Atlas und auch übrigens Komet ist jetzt für alle nutzbar. Vorher war es ja so ein bisschen invite-only, dann glaube ich nur den zahlenden Kundinnen und Kunden vorenthalten. Inzwischen ist es offen. Alle können Komet nutzen und wie gesagt auch von OpenAI. Aber was wir gesagt haben, wie gesagt, man könnte jetzt noch ganz viel darüber erzählen, warum ich Komet nicht so cool finde. Aber was man sagen kann, ist nämlich die Tatsache, dass ganz viel im Browser passiert und man erkannt hat, dass so eine Art Browser war, nochmal aufgepoppt ist. Weshalb auch jetzt Microsoft Edge natürlich mit einer tiefen Copilot-Integration gekommen ist. Auch den gibt es ja noch. Die Windows.
Das ist immer, wenn jemand Microsoft Edge sagt, muss ich an Netscape denken. Oh.
Aber das ist auch der Browser, den du wahrscheinlich nutzen musst, oder nicht?
Tatsächlich ist der bei uns vorinstalliert. Ich nutze den nicht. Neulich hat mir jemand gesagt, für irgendein Programm brauche ich Edge. Da habe ich gesagt, nee, sorry, dann nutze ich das Programm nicht. Das mache ich nicht. Das tue ich meinem MacBook nicht an, Edge zu installieren.
Wir müssen bei uns auch den Edge nutzen. Aber genau, auch da, also in unserer Version habe ich ihn noch nicht entdeckt, den Copilot. Aber genau, auch da Microsoft hat das für sich erkannt und der Browser War, wenn man das denn so nennen mag, bekommt unter Umständen eine neue Dimension beziehungsweise neue Mitstreiter. Das heißt, alle großen Browser, ich glaube Firefox müsste noch nachziehen. Alle haben jetzt was und es bleibt spannend, wohin sich das entwickelt. Wir werden weiter informieren.
Ich wollte eigentlich noch ganz viel zum Thema EU AI Act erzählen, aber das ist jetzt schlechte Laune-Thema. Ich habe noch ein gute Laune-Thema. Das EU AI Act lassen wir einfach verpuffen. Kennst du Neo? Hast du dir das Video angeschaut von dem Roboter?
Ja, ich weiß nicht, also es gab ja zwei. Es gab einmal dieses chinesische Robotik, ja, wo sie den aufmachen mussten?
Ich meine den norwegischen.
Ah, okay. Ja, dann kann ich was zu dem anderen sagen und dann sagst du was zu Neo.
Ich sag was zu Neo. Genau, den anderen habe ich mir, glaube ich, auch angeschaut. Aber also auch mal so mit Datenschutz und Co. finde ich ja irgendwie auch europäische Themen immer wieder spannend. Und ich habe ja so eine kleine Nerd-Leidenschaft von diesen Robotern entwickelt und folge da so ganz vielen Unternehmen. Und es gibt jetzt so einen neuen Haushaltsroboter, da ist Neo, ein Technologieunternehmen, OneX heißt es. Und den kann man jetzt vorbestellen. Kostet 20.000 Dollar, US-Dollar. Gibt auch ein Abo-Modell, da weiß ich nicht, kostet, glaube ich, 450 Dollar pro Monat oder sowas. Also im Mitte nächsten Jahres soll die Auslieferung beginnen. Für Europa ist es noch nicht so offiziell angekündigt. Könnt ihr euch vorstellen, das ist datenschutzseitig nicht ganz trivial. Und ich habe dann ein Video von diesem Beast gefunden und es mir angeschaut und dann habe ich den direkten CEO angeschrieben von OneX Technologies und der hat mir tatsächlich sehr schnell geantwortet und ist eine sehr lustige Debatte entbrannt und hat mit ein paar coolen Facts auch geantwortet. Und also dieser Roboter ist 1,68 Meter groß, wie glaube ich ungefähr 30 Kilogramm und ist so wirklich für den häuslichen Einsatz konzipiert. Das heißt, er kann dir beim Aufräumen helfen, Spülmaschine einräumen, ein Wasser bringen und einfache Handgriffe im Alltag übernehmen. Das Realität ist noch weit entfernt davon, dass wir, glaube ich, bald gar keine Hausarbeit mehr machen müssen. Aber also er braucht halt einfach sehr, sehr lange für diese Themen. Aber es ist wirklich cool zu sehen, wie Teil durch dein Haus manövriert und halt irgendwie, wenn du es halt irgendwie einstellst, dir so ein bisschen zur Hand geht. Das klang halt alles sehr beeindruckend. Von der Realität ist es noch ein bisschen entfernt tatsächlich. Es gibt jetzt seit gestern so ein YouTube-Video von so einer Journalistin, die den wirklich auch getestet hat in Norwegen. Und da sieht man so die aktuellen Schwächen recht anschaulich dann auch dokumentiert. Da sieht man zum Beispiel, ne, dieses Öffnen des Kühlschranks und Wasser rausholen dauert irgendwie 5 Minuten, weil der ist halt so konzipiert, dass du keine Angst vor dem haben musst. Weil dieser Optimus Prime von Tesla, das ist halt, also das könnte ein Hausroboter werden, das könnte aber auch eine Maschine werden, der dich halt irgendwie mit einem Handgriff halt tötet. So, ja? Weil
ich glaube eher ein zweites.
Brutal viel Kraft. Der aber Neo hat halt nicht viel Kraft.
Aber ist es nicht bei Neo auch das Ding, wo du dich als Nutzerin und Nutzer komplett nackig machst, weil das,
ja, klar,
das oft remote gesteuert ist? Und
ja, noch, das ist so dieser Prototyp. Also der,
das hast du jetzt nicht erwähnt.
Das wollte ich noch erwähnen, aber wenn du mir nicht halt irgendwie alle 3 Sekunden ins Wort fallen würdest. Was ich aber sagen will, ist vor allem, der ist so konzipiert, dass der halt wirklich lightweight ist und der hat so Griffkraft nur wie ein durchschnittlicher erwachsener Mensch. Also der kann dich nicht erwürgen so richtig, weil er halt, dadurch kriegt der aber diesen scheiß Kühlschrank im Test auch nicht richtig auf und kann dir halt dein Wasserglas nicht bringen. Oder kriegt in einem anderen Test den Geschirrspüler nicht auf und rüttelt dann wie ein Verrückter an diesem Teil, bis er fast
umfällt.
Also wäre
für dich gar keine Hilfe, du kriegst den Kühlschrank ja auch nicht auf.
Ich krieg den auch nicht auf. Keine Chance. Dann muss ich wieder wie deine Buddies eine halbe Stunde ins Gym gehen. Aber es ist halt eine Frühphase. Ja, und ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zu humanoiden Robotern, die dann eines Tages tatsächlich eigenständig den Haushalt irgendwie schmeißen können. Und wie du sagst, es ist noch nicht autonom. Noch ist in diesen Videos eine Steuerung durch einen Menschen halt irgendwie teilweise notwendig. Aber der CEO hat auch geschrieben, dass sie der Meinung sind, dass das Ding wirklich komplett autonom bis Mitte nächsten Jahres läuft. Und erst dann werden die Teile auch geschippt. Ob man jetzt wirklich so einen Roboter als Beta-Test haben will im Haus, auch so mit Kindern und Haustüren, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist die Antwort nein. Werde ich trotzdem drüber nachdenken, ja. Aber let's see. Ja.
Dann noch eine kleine, nicht Ergänzung, aber weil wir über Roboter sprechen. Es gab ein schönes Video von einem chinesischen Unternehmen namens Xpeng oder Xpeng. Und was sie gezeigt haben, war auch ein Roboter. Und das Interessante daran war, das war der erste Roboter. Und die mussten den sogar aufmachen, weil das keiner geglaubt hat. Der erste Roboter, der gelaufen ist wie ein Mensch. Und zwar flüssig. Das Video ist maximal beeindruckend. Und weil das die Journalisten nicht geglaubt haben, haben die auf der Bühne hinten das aufmachen müssen, um zu zeigen, dass da nicht ein Schauspielerin drin ist. Also auch da, die Entwicklung geht rasend schnell voran. So, bevor wir jetzt hier weiter überziehen und unsere Hörerinnen und Hörer verbrennen, es gibt noch eine letzte spannende Nachricht, nämlich, das fandst du wiederum spannend, du bist ja auch so ein Selbstoptimierer mit deinem, wie heißt es, der Ring nochmal, Cora und Cura. Apple Watch und
solltest
keine
du wissen,
Ahnung, was du alles
hat
angeklebt
ein Mitglied
hast.
Deines Haushalts auch.
Ja, jetzt jedenfalls kannst du auch von Cola, das ist scheinbar irgendwie ein Gadget-Hersteller aus den USA, jedenfalls, was die gebracht haben, ist ein Gadget, was du dir an die Klobrille kleben kannst, um dann deinen morgendlichen Stuhlgang, wenn er denn morgens ist oder wenn du Pipi machen musst, analysieren zu lassen. und natürlich mit Hilfe von KI. Und das ganze Thema gibt es tatsächlich mit Connection in die Health-App von iOS und bei Android gibt es ja das entsprechende Gegenstück dazu. Das heißt, du kannst jetzt auch morgens am stillen Örtchen sozusagen, kommt AI zum Einsatz, dir zu sagen, du bist gerade noch super gesund oder sehr krank. Eins von beiden. Immerhin hat das Ding einen Fingerprint-Sensor, damit man nämlich unterscheiden kann, wer gerade auf Toilette sitzt. Ja, nicht, dass du auf einmal die Info bekommst, du seist schwanger. Das sind so die
dieser Artikel ist gigantisch. Also wenn ihr nur einen Artikel diese Woche lest, lest den, der ist auf The Verge. Mike verlinkt den auch. Das ist wirklich gigantisch. Auch so, also die Argumentation, dass die beiden Kameras gehen nur in die Toilette rein aufgrund von Datenschutz, damit auf keinen Fall halt irgendwie das Endprodukt mit dem Menschen in Verbindung gebracht werden kann. Und es wird auch gesagt, du musst nur weiße Toiletten gehen. Keine dunklen, weil das ist ganz schwierig mit der Lichteinstrahlung und der Konsistenz der Produkte. Egal, es ist wirklich witzig.
Okay, ihr Lieben, schön, dass ihr durchgehalten habt. Wir machen die schnellste Abmoderation der Welt. Wir bedanken euch fürs Zuhören und geloben Verbesserungen, was die Zeiten betrifft. Nee, wir werden es nicht schaffen. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern einen wunderbaren Start in die Woche, weil der Podcast am Montag erscheinen wird. Und ich freue mich, Sascha, auf die nächste Ausgabe mit dir.
Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.